Das SWR-Rundfunkorchester Kaiserslautern war das unter Urs Schneider mit dem ägyptischen Marsch von Johann Strauss. Vorhin haben wir ja von städteplanerischen Visionen in Brasilia gehört. Ägypten ist seit der Zeit der Pharaonen Gelände für Großbauten, bis heute, wo allerdings jetzt statt der Pharaonen Staatspräsident Al-Sisi regiert und baut, und zwar auch eine neue Hauptstadt. Auf einer Fläche von 70.000 Hektar, da soll eine Stadt für 6,5 Millionen Ägypterinnen und Ägypter entstehen und natürlich dafür auch jede Menge Infrastruktur. Auf der grünen Wiese, würden wir sagen, hier bei uns, wo vorher gar nichts war. Sowas macht auch das Planungsbüro Albert Speer und Partner aus Frankfurt. Michael Denkel ist einer der Chefs dort. Guten Morgen, Herr Denkel.
Guten Morgen, Herr Bliesner.
Auch Sie bauen in Kairo, und zwar einen ganzen Stadtteil, Badia City heißt der. 15.000 Menschen sollen da mal wohnen. Ist das schwieriger oder leichter, so ein ganzes Projekt quasi voraussetzungslos ins Nichts zu stellen?
Es ist natürlich völlig anders, aber es ist nicht im Nichts. Es ist nirgendwo nichts, sondern wir haben überall Topografie, wir haben Bezüge zur bestehenden Stadt. Und unser Quartier ist auch nur Teil einer Trabantenstadt, die wie diese neue Hauptstadt im Osten von Kairo, in unserem Fall im Westen von Kairo gebaut wird und schon seit Jahren in der Realisierung ist.
Aber es ist doch anders, als ob Sie in einer europäischen Stadt einen Stadtteil neu gestalten oder darüber nachdenken, wie sich diese Stadt entwickeln kann. Sie können sozusagen, ja, so demiurgisch sagt man, glaube ich, wie Gott von oben schaffend etwas in die Landschaft ziehen. Das haben wir vorhin bei Brasilia auch so gehört, oder?
Ja, das ist genau wie bei Brasilia, einer Neugründung in einer Landschaft, aber eben nicht im Nichts. Und das ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe, der man sich natürlich etwas anders nähert, als in einer bestehenden Stadt ein Quartier weiterzuentwickeln und umzuplanen.
Was machen Sie da erstmal? Legen einen Mittelpunkt fest?
Ja, wir suchen Bezüge, wir suchen das, was da ist, das, was uns wert ist. Und zum anderen suchen wir ein Leitbild, eine Idee von dieser Stadt oder diesem Stadtteil, wie es denn später einmal aussehen soll. Ist es eine Stadt, in der viel gearbeitet wird? Am liebsten sind uns Stadtteile, in denen gearbeitet und gewohnt wird. Wir brauchen ein Raumprogramm sozusagen, eine Spezifizierung unserer Aufgabe, und die bringen wir dann auf diesem Gelände unter.
Ja, da sind wir schon bei einer Veränderung, die sich da möglicherweise ergeben hat. Bei Brasilia haben wir vorhin gehört, da ging es um die Trennung der einzelnen Funktionsbereiche, also Wohnen, Arbeiten, Restaurants, Treffpunkte an anderen Orten, Kultur woanders, Regierung woanders. Jetzt ist man integrativer mittlerweile, 2019?
Ja, das ist man in der Tat. Brasilia war ein Kind der Funktionentrennung, ist nach dem Prinzip der Charta von Athen geplant worden. Die Charta von Athen ist ein Leitbild, das von den damals führenden Köpfen von Stadtplanung und Architektur erarbeitet wurde, und es sah vor, nach der durchmischten, sehr engen, auch nicht sehr gesunden mittelalterlichen Stadt, wie man sie kannte in Europa, die Funktionen voneinander zu trennen, um damit ein gesünderes Leben, ein ruhigeres Leben und ein besseres Leben für die Stadtbürger zu schaffen. Man hat dann aber in der Folge gemerkt, dass man unendlich viel Verkehr produziert, dass man tagsüber fast ausgestorbene Schlafstädte produziert an der anderen Stelle und am Wochenende die Arbeitsorte leer sind und tot sind, und dass es viel spannender ist, doch den Geist der europäischen Stadt, der Funktionenmischung einer Stadt zugrunde zu legen, und das dann aber mit Augenmaß und in der richtigen Form. Das ist heute sozusagen unser Credo.
Ja, das wissen wir jetzt, dass das nicht so gut funktioniert mit der Trennung der städtischen Funktionen, ein paar Jahrzehnte eben nach Brasilia. Wie gehen Sie denn jetzt heran, um nicht ähnliche Fehler wiederzumachen? Also Sie müssen ja auch jetzt in die Zukunft denken. Was ist in ein paar Jahrzehnten möglicherweise das, was wir brauchen? Wie kann man dafür planen?
Wir haben als Stadtplaner kein Labor wie andere wissenschaftliche Disziplinen. Wir müssen immer direkt in der Realität arbeiten.
Das Labor ist die Realität,
genau. Die Dinge, die wir planen, die werden dann im besten Fall tatsächlich auch gebaut. Das dauert dann einige Jahre, mitunter auch Jahrzehnte, was fast noch schlimmer ist, als wenn es schnell ginge. Und mit dem Resultat müssen die Menschen dann sehr, sehr lange leben. Deshalb müssen wir uns sehr genau überlegen, was wir tun.
Ja, wie können Sie da sicher gehen? Also was denken Sie zum Beispiel? Wie wird sich der Verkehr entwickeln?
Ja, wir können definitiv gar nicht sicher gehen. Man sagt, die Stadt ist das Abbild der Gesellschaft, und die Gesellschaft wandelt sich ja zurzeit immer schneller. Wenn wir zurückdenken, vor gut 10 Jahren sind die ersten Smartphones in die Welt gekommen. Und wir bauen heute Stadtquartiere fertig, die wir damals geplant haben, als es noch gar keine Smartphones gab. Also daraus kann man sich hochrechnen, wie schwierig diese schnelle Gesellschaftswandel für Stadtplaner ist. Wir können natürlich durch den Blick nach hinten immer auch die Entwicklung nach vorne ein Stück weit antizipieren und müssen ein Stück weit uns mit Prognosen beschäftigen, die aber mitunter auch in die falsche Richtung weisen können. Und mit diesem nur bedingten Wissen müssen wir unsere Konzepte erarbeiten. Das ist die Aufgabe des Stadtplaners. Das ist einer der spannendsten Berufe der Welt, kann ich Ihnen sagen.
Und Sie wissen, dass Sie mit Ihrer Planung auch immer zumindest in Teilen scheitern werden, scheitern müssen eigentlich.
Scheitern ist vielleicht zu viel gesagt. Scheitern dürfen wir eigentlich nicht. Dafür sind die Aufgaben zu groß und zu bedeutsam für die jeweiligen Bürger, Bewohner und für die ganze Gesellschaft. Aber wir werden nie 100% erreichen, sondern wir müssen versuchen, möglichst wenig Fehler zu machen.
Was ist denn zum Beispiel eine Möglichkeit, ich vermute mal, dass es in diese Richtung geht, das Ganze ein bisschen flexibler zu halten?
Zum einen, anders als unsere Kollegen von der Architektur, die natürlich ein Haus am liebsten bis in die Türklinke hinein entwerfen und definieren wollen als Gesamtkunstwerk, sollten wir Stadtplaner immer in Optionen denken, immer Rahmen definieren, die langfristig stabil sind, die aber große Spielräume lassen, sodass man nach ein paar Jahren immer noch in einem gewissen Umfang gegen neue Entwicklungen steuern kann. Also immer nur Rahmen setzen, Leitplanken setzen und grundsätzliche stabile Konzepte erarbeiten. Das ist das Credo für die Stadtplanung.
Und das heißt wahrscheinlich, wenn wir auf das Thema Nachhaltigkeit gucken, grundsätzlich möglichst wenig Ressourcenverbrauch, deshalb vielleicht gar nicht so eine gute Idee, auf der grünen Wiese oder in der Wüste zu bauen und das, was da steht, möglichst so zu versorgen, dass man die Energie nicht zum Fenster rausschmeißt.
Ja, die grüne Wiese, die es ja in der Wüste nicht gibt, ist in dem Fall nicht das Problem. Die Fläche ist dort nicht das Problem, denn die Wüste dient uns ja nur ganz bedingt als landwirtschaftliche Nutzfläche. Das ist hierzulande sehr, sehr viel dramatischer, dieses Thema, dass wir also gerade um die städtischen Siedlungen ja die meist höchstwertigen landwirtschaftlichen Böden haben und die Wälder und die ökologische Ausgleichsfunktion der Natur haben und dort wachsen unsere Städte hinein. In der Wüste ist es natürlich mit der Fläche nicht so eng, aber man muss trotzdem ressourcenschonend planen. In jedem Fall, Ressourcen sind in erster Linie Energie, aber auch alle Arten von Baumaterialien.
Was machen Sie da zum Beispiel?
Also zum einen das Prinzip, die Stadt so zu organisieren, dass wir wenig Mobilität brauchen. Mobilität braucht 35-40% der Energie auf der Welt. Und wenn wir Stadtsysteme so konzipieren, dass die Menschen eher zu Fuß oder mit dem Fahrrad ihre täglichen Besorgungen erledigen können und die Güter zum Teil auch dort produziert werden, wo sie nicht weit davon entfernt wieder verbraucht werden, dann brauchen wir schon mal weniger Energie. Zum Zweiten, 40% aller Energie, die wir verbrauchen, zumindest hierzulande, aber das ist anderswo nicht viel anders, brauchen wir für die Wohnungsheizung. Dort ist es eher die Kühlung, die Klimatisierung. Also wie wir unsere Gebäude konzipieren, ist ganz maßgeblich dafür, wie viel Energie sie dann später verbrauchen.
Aber das ist zum Beispiel etwas, denke ich, das man aus der Vergangenheit gelernt hat, dass für die zukünftige Planung quasi auch feststeht, Autoverkehr und die autogerechte Stadt, das ist nicht das Optimum.
Ja, das ist richtig. Wir versuchen mittlerweile möglichst viel Verkehr für Fußgänger zu organisieren, möglichst viele Menschen auf das Fahrrad zu bringen, vor allen Dingen aber möglichst viele Wege überflüssig zu machen. Dass man also gar nicht erst von A nach B muss, sondern entweder über die neuen Medien Dinge am Telefon oder am Computer erledigen kann oder seine täglichen Besorgungen im Nahumfeld erledigen kann und auch zur Arbeit möglichst ohne großen Verkehrsaufwand kommen kann.
Und deshalb sehen Sie dann auch gar nicht mehr so viele Parkplätze vor, sondern oder jedenfalls andere Parkplätze als früher, ne?
Ja, sparsam mit Parkplätzen umzugehen ist ein Regulativ. Seit den 70er, 80er Jahren sagt man, wer Straßen sät, erntet Verkehr. Und so ist es auch mit Parkplätzen. Wer Parkplätze sät, erntet Autos. Wo immer Sie Parkplätze bauen, werden die auch benutzt werden. Und über wenig Parkplätze schaffen wir es, weniger Verkehr in die Innenstädte zu locken. Wir haben ja nicht reglementiert, wir haben keine City-Maut, wie es in manchen anderen Städten dieser Welt, auch in Europa schon ist. So müssen wir andere Wege finden, die Menschen eher zu entmutigen, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Trotz allem sind wir nicht dafür, vollkommen autolose Städte zu organisieren. Also es ist auch ein großes Gut, diese individuelle Mobilität zu erhalten. Und da müssen wir einen gesunden Mittelweg finden.
Ja, Sie haben da eine große Verantwortung und man kann auch fast sagen, eine große Macht, je nachdem, wie Sie heute planen, leben die Menschen in 10 oder 15 Jahren? Und Sie geben ja dann offensichtlich auch einiges vor.
Eine große Verantwortung haben wir in jedem Fall, dessen sind wir uns auch bewusst. Eine große Macht haben wir als Stadtplaner nicht. Stadtplaner sind Ratgeber und keine Entscheider. Entschieden werden diese Dinge immer durch die jeweiligen politischen Vertreter, die von den Bürgern gewählt sind und dann unsere Konzepte annehmen oder nicht annehmen.
Wenn Sie jetzt so planen, und Sie haben ja auch in Deutschland zum Beispiel geplant, das Europaviertel in Frankfurt oder in der Wiesbadener Stadtentwicklung waren Sie beteiligt. Dann haben Sie ein Konzept, das Sie umsetzen wollen. Aber ist diese Planung dann tatsächlich so, dass es auch eine lebenswerte, eine lebendige Stadt ergibt? Oder muss sich eine Stadt erst so ein bisschen einwachsen vielleicht so oder wie ein Handschuh, so langsam, ein Lederhandschuh langsam in Gebrauch kommen? Ich frage das deswegen, weil ja diese Planungen, die so ganze Viertel umfassen, oft sich so ein bisschen kalt anfühlen. Wenn Sie in Berlin am Potsdamer Platz unterwegs sind, spürt man das immer noch so, dass das keine gewachsene Stadt ist, finde ich jedenfalls. Und die Süddeutsche Zeitung hat ihrem Frankfurter Europaviertel auch vorgeworfen, dass das kalt sei, dass man sich darin nicht wohlfühlt.
Ja, also Sie haben völlig recht. Stadtquartiere müssen einwachsen und nicht nur begrünt einwachsen, also durch Bäume und Begrünung, sondern sie müssen auch, das Leben muss dort hineinwachsen. Es müssen Markisen angeschraubt und wieder abgeschraubt werden und andere Menschen bringen einen Kaffee dorthin mit einer Außenbestuhlung und irgendwann ist das wieder pleite und dann kommt das nächste. Und so werden diese Gebiete dann irgendwann lebendiger und bunter. Und der Rahmen muss eine gewisse Ordnung vorgeben. Und wenn man in so ein frisches Quartier hineinkommt, dann sind all diese Dinge noch nicht passiert. Also, dass man über das Frankfurter Europaviertel jetzt schon so urteilt, ist eigentlich völlig hanebüchen, weil das ist im Moment eine Großbaustelle, weil man dort einen U-Bahnhof baut und die Straße aufgerissen ist. Also kann da natürlich überhaupt noch niemand an der Straße im Café sitzen, weil dieser Platz noch gar nicht da ist. Also man muss diesen Quartieren immer Zeit lassen, einzuwachsen. Das ist völlig richtig.
Das klingt aber auch ziemlich bescheiden. Also, dass Sie nicht den Eindruck haben, dass Sie mit Ihrer Planung möglicherweise die Welt retten können, sondern dass da ganz, ganz viele andere Aspekte auch noch dazu gehören.
Nein, das würde ich da gar nicht mal sagen. Also, uns ist schon bewusst, dass wir an ganz wesentlichen Hebeln für die Zukunft der Gesellschaft, der jeweiligen Stadtgesellschaft, aber auch eines Volkes oder der Menschheit am Spielen sind als Stadtplaner. Ich sagte nur, wir sind nicht die Entscheider, sondern wir sind die, die die Vorschläge machen und die die Ratschläge geben. Dennoch sind das ganz wichtige Hebel. Also die Frage, ob wir mit unseren Ressourcen sparsam genug umgehen, ist eine ganz elementare. Und ob wir unsere Siedlungen so strukturieren, dass man dort drin gesund leben kann und dass die Menschen dort auch leben möchten und nicht am Wochenende immer gleich nach draußen flüchten und wieder Verkehr produzieren, das ist ganz maßgeblich dafür, ob wir in der nächsten Generation auch noch Ressourcen zur Verfügung haben, dann für die nächste Generation der Menschen.
Sagt der Stadtplaner Michael Denkel vom Frankfurter Planungsbüro Albert Speer und Partner, der heute schon planen muss dafür, wie wir in 15 oder 20 Jahren leben. Danke, Herr Denkel.
Vielen Dank auch Ihnen.